Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Mein Name ist Franziska Günther, ich bin Fotografin und fotografiere Frauen mit Krebs. Im Jahr 2019 habe ich das Projekt Schön und Stark gegründet, das Frauen mit einer Krebserkrankung wieder zu mehr Selbstliebe und Zuversicht verhelfen soll. Oft hilft es sehr, den veränderten eigenen Körper mit einem neuen Blick zu betrachten, um ihn liebevoll anzunehmen. In der heutigen Folge spreche ich mit Franka, die ihre Diagnose während der Schwangerschaft ihres ersten Kindes erhalten hat. Was das mit der werdenden Mutter macht und wie sie diese schwere Zeit verkraftet hat, das möchte man sich gar nicht ausmalen. Ich selbst habe Franka im letzten Jahr zu unserem Schön und Stark Foto-Event kennengelernt und war schon damals sehr beeindruckt von dieser Frau und ihrer Schicksalsgeschichte. Wie Franka zu ihrem Leben steht, woher sie ihre Kraft schöpft, was für sie wirklich wichtig ist und wie ihr Leben mit der Diagnose Brustkrebs und mit einem Meningiom aussieht, das erzählt sie im Interview. Hallo liebe Franka und herzlich willkommen zum Podcast Lebe selbstvoll. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und wir so ein bisschen über deine Erfahrungsberichte, deine Geschichte sprechen. Ich würde auch direkt mit der ersten Frage anfangen, nämlich vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie das so für dich war, als du festgestellt hast, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt.
Ja, hallo liebe Franzi und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wie war das? Also es war eine ganz spezielle Situation für mich, weil ich, als ich die Diagnose bekommen habe, gerade schwanger war und da eben mein ganzer Körper auf dem Kopf stand, sozusagen. Also vieles war anders, auch vor allen Dingen in der Brust war natürlich vieles anders, vieles hat gespannt, tat weh. Ich war gerade im vierten Monat schwanger. Die ganzen körperlichen Veränderungen, ja, also es war in keinster Silbe daran zu denken, dass da jetzt was Bösartiges in meinem Körper wächst, ganz im Gegenteil. Und von daher war es auf jeden Fall eine sehr negative Überraschung.
Wurde das einfach während der Schwangerschaft, während einer dieser Vorsorgeuntersuchungen festgestellt?
Nee, ich hatte tatsächlich im Vorfeld eine kleine Magen-Darm-Grippe und war sowieso in ärztlicher Betreuung. Und nach dieser Magen-Darm-Grippe haben plötzlich meine Lymphknoten angefangen groß zu werden. Also unter dem linken Arm ist der Lymphknoten angeschwollen und tat auch extrem weh. Also ich konnte meinen Arm kaum bewegen. Ich lag immer mit einem Eispack unter dem Arm auf der Couch und es war sehr unangenehm. Und es ging vor allen Dingen auch sehr schnell. Also innerhalb von einer Woche ist der Lymphknoten jeden Tag immer größer geworden und meine Ärztin war ganz schockiert, ist aber davon ausgegangen, dass es irgendeine Entzündung, irgendein Virus vielleicht ist, was im Körper diese Reaktion auslöst. Denn man kennt das ja, selbst wenn man eine Erkältung hat, ist es oftmals so, dass die Lymphknoten anschwellen. Und von daher, Brustkrebs war überhaupt nicht auf dem Plan, zumal ich 3 Monate vorher erst zur Vorsorgeuntersuchung bei meiner Frauenärztin war und sie auch immer schon sehr gründlich meine Brust abgetastet hat, da ich familiär vorbelastet bin. Und dass es dann eben so plötzlich dazu kam, also das war wirklich für alle eine Überraschung, genau. Und im Rahmen dieser Magen-Darm-Grippe eigentlich, wo wir gedacht haben, okay, vielleicht ist da irgendeine größere Entzündung im Körper. Daraufhin wurde dann direkt eine Biopsie gemacht von dem geschwollenen Lymphknoten. Und da kam dann das schockierende Ergebnis, Brustkrebs.
Wahnsinn. Wie war dein Leben zu der Zeit? Hattest du eine stressige Zeit? Hattest du ausreichend Freiraum für dich selbst?
Also ich hatte in dem Moment eigentlich die schönste Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Meine Ausbildung, Studium, das war alles abgeschlossen. Ich bin gerade mit meinem Mann in unsere Lieblingsstadt gezogen. Wir hatten unsere Traumwohnung, beide tolle Jobs. Wir haben eigentlich unser Leben genossen. Wir haben Urlaube gemacht. Ich war sehr sportlich, sehr aktiv. Ich habe mich gut ernährt, habe immer sehr auf meinen Körper geachtet und sehr viel für mein Wohlbefinden gemacht, wobei ich aber auch immer sehr, sehr viel gearbeitet habe und immer sehr leistungsorientiert mir selbst gegenüber war, muss ich sagen. Also ich habe mir schon auch viel Druck gemacht, war sehr perfektionistisch, wollte es auch immer anderen recht machen und habe eigentlich nie so wirklich darauf gehört, was sagt mein Bauch und mein Herz, was will ich wirklich. Und was tut mir vielleicht auch gut? Also ich war immer so ein bisschen getrieben von zu viel Perfektionismus, ja, und zu viel Leistungsdruck mir selbst gegenüber. Also was das berufliche Umfeld angeht. Aber im Endeffekt so rein vom privaten, sozialen her war es wirklich die perfekte Zeit. Deswegen haben mein Mann und ich, wir waren in dem Moment 6 Jahre bereits verheiratet und da haben wir eben gesagt, okay, komm, der nächste Schritt. Wir gründen eine Familie, weil jetzt passt einfach alles. Und ja, und das war wirklich in meiner besten Zeit habe ich die schlimmste Diagnose bekommen, ja.
Wie hast du dich gefühlt, als du die Diagnose erhalten hast?
Also ich habe gedacht, das Schicksal will mir irgendwie eins auswischen für was auch immer, keine Ahnung. Das war halt immer schon so, dass ich oftmals in Fettnäpfchen getreten bin oder dass mir Hürden in den Weg gelegt wurden, sage ich mal, oder ich mir selber auch Hürden in den Weg gelegt habe. Das war so typisch Franka. Also es kann ja nicht eine normale Schwangerschaft sein, es muss irgendwas Außergewöhnliches sein, ja. Also und es war einfach ein Schock natürlich. Auf der einen Seite habe ich immer so ein bisschen damit gerechnet, weil ich eben familiär vorbelastet bin und es hieß immer in meiner Familie, wenn du mal ein bisschen älter bist, du musst mal auf dich aufpassen, mehr zur Vorsorge gehen, Brust immer mal abtasten. So, aber das war trotzdem noch so weit weg und ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, vor allen Dingen nicht in dieser Lebensphase, in der ich mich befand. Und das ist eben gerade in meiner ersten Schwangerschaft auch in meinem Leben zusammengekommen ist, das war natürlich ein Schock.
Nachdem du die Diagnose erhalten hast, wie ging das weiter? Wie war dein Behandlungsablauf? Was haben dir die Ärzte geraten? Und vor allem, waren die Ärzte freundlich und empathisch zu dir?
Durchwachsen. Also im Großen und Ganzen waren alle Ärzte sehr empathisch, sehr freundlich, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr. Also es wurde auch oftmals so sehr stark auf die Tränendrüse gedrückt. So, ach, und es tut mir so leid. Und ja, wo ich gedacht habe, okay, jetzt fahrt ihr mal einen Gang runter. Aber im Endeffekt, vor allen Dingen meine Frauenärztin hat sehr viel berufliche Erfahrung, auch was Brustkrebs angeht oder Krebs allgemein. Und sie hat eben direkt, als sie mir die Diagnose mitgeteilt hat, auch gesagt, es gibt hier Spezialisten, mit denen habe ich selber schon gearbeitet und die kennen sich aus, was Krebs und Schwangerschaft in Kombination angeht, was Behandlungen angeht. Sie hat aber auch direkt beim ersten Termin gesagt, damit ist nicht zu spaßen, du brauchst eine Chemotherapie, du wirst Operationen bekommen, eventuell auch Bestrahlungen, aber mach dir keine Gedanken, der Schwangerschaft wird nichts passieren oder deinem Baby wird nichts passieren. Und das war eigentlich mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war, okay, als nächstes sagt sie mir, dass ich mein Kind nicht austragen kann. Und das war dann wirklich eine positive Überraschung. Da habe ich dann auch für mich gesagt, egal was kommt, ich schaffe das irgendwie. Ich komme mit Schmerzen klar oder mit unangenehmen Gefühlen oder Beschwerden, Nebenwirkungen. Aber ich möchte halt mein Kind austragen, weil als sie sagte, es ist Krebs, war mir auch klar, dass ich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr schwanger werden würde können. Und von daher war es für mich ganz wichtig, dass dem Baby nichts passiert. Und ja, und ich hatte direkt am nächsten Tag einen Termin in einem zertifizierten Brustzentrum. Und da wurde mir dann direkt auch gesagt, wann wir mit der Chemotherapie anfangen und wie der weitere Behandlungsweg ist, der Behandlungsplan. Und das war alles sehr zuversichtlich, sehr positiv und sehr sorgennehmend, muss ich sagen. Also ich habe da wirklich sehr positive Erfahrungen, was der im Umgang mit dem Ärzten angeht, gemacht.
Während der Schwangerschaft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe ja selber auch 2 Kinder. Mir hätte das den Boden unter den Füßen weggezogen. Wow, dass du da so rangegangen bist, so zuversichtlich, finde ich sehr bewundernswert.
Ja, ich weiß auch nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass ich so mein Leben lang auf sowas vorbereitet wurde, weil ich kann nur sagen, als Kind war ich Stammgast in der Notaufnahme. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich bin von Bäumen gefallen, bin mit dem Fahrrad gestürzt. Ich hatte ständig irgendwo eine Platzwunde oder es musste was genäht werden. Ich habe mir was gebrochen, wie auch immer, und hatte auch dann später, als ich älter wurde, auch immer mal Stolpersteine oder Hindernisse im Leben, aber im Endeffekt war es vielleicht einfach deswegen, um mich stärker zu machen, um für diesen großen Kampf, für dieses große Hindernis vorzubereiten. Ich weiß es nicht. woher die Stärke dann im Endeffekt dann auch kommt. Und ich glaube, in der Schwangerschaft gehen eh die Hormone mit einem durch und man ist sowieso ein anderer Mensch.
Wie ging das denn weiter? Du hattest also, wenn ich das richtig verstanden habe, während der Schwangerschaft eine Chemotherapie?
Ja, genau, richtig. Ich habe dann direkt im Dezember damit angefangen. Also im November habe ich die Diagnose bekommen und dann ging es alles relativ schnell. Und ab Dezember habe ich dann eine 6-monatige Chemotherapie begonnen. Da war ich dann mittlerweile im 5. Monat.
Und deinem Baby hat das nichts gemacht?
Nee, dem geht's sehr gut. Mittlerweile ist er ja 3,5. Er wurde natürlich sehr intensiv überwacht. Also ich hatte alle 10 Tage einen Ultraschall in der Schwangerschaft. Viele Untersuchungen, natürlich Blutuntersuchungen wöchentlich. Und also ihm hat das wirklich nicht geschadet. Meine Ärzte haben immer gesagt, dass die Plazenta alles abschirmt. Ich habe halt einige Medikamente, die gegen bestimmte Nebenwirkungen sind, nicht bekommen, die man eben als Schwangere nicht bekommen kann. Aber ansonsten, die reine Chemotherapie hat meinem Kleinen nichts getan, außer dass er 5 Wochen zu früh auf die Welt gekommen ist. Das ist durch ein spezielles Medikament, was zum Ende hingegeben wurde. Ja, in der Statistik taucht das immer wieder auf, dass dadurch Frühgeburten ausgelöst werden. Aber er war immer schon ein großer, kräftiger Kerl und auch das hat ihm nichts getan.
Das heißt, die Operation, also konntest du dein Baby stillen oder wann wurdest du denn operiert?
Nee, also stillen konnte ich ihn nicht. Das war auch von Anfang an klar, weil die Chemotherapeutika in die Muttermilch übergehen. Sie tun zwar dem Kind in der im Bauch nichts, aber die Medikamente gehen in die Muttermilch über und dann darf man nicht stillen. Das stand von vornherein fest. Aber auch davon mal abgesehen, meine OP, meine Brust-OP hatte ich, oder es war eh geplant, die ungefähr 2 Monate nach der Entbindung zu machen. Und spätestens da hätte ich eh abstillen müssen, wenn ich hätte anfangen können mit Stillen. Und von daher, war das Stillen gar kein Thema.
Wie hast du dich denn selbst wahrgenommen und wie hat sich dein Körper verändert, also nachdem dein Baby geboren war?
Ja, sehr stark natürlich. Ich glaube, durch eine Schwangerschaft verändert sich ja sowieso der ganze Körper einer Frau. Es war aber so, dass ich immer sehr positiv mit meinem Körper umgegangen bin. Ich war ja auch vorher schon sehr sportlich. Ich habe dadurch auch in der Schwangerschaft nur 7 Kilo zugenommen. Ich war auch sportlich im weitesten Sinne bis zum Ende der Schwangerschaft hin. Also ich habe jeden Tag gesagt, ich gehe spazieren, ich gehe eine Runde laufen oder mal Fahrrad fahren. Das war mir halt immer wichtig, trotz Therapie und allem, so dass ich mich halt einfach weiterhin gut mit meinem Körper wohlfühle und übereinstimme. Und ja, und die OP allerdings hat dann natürlich sehr viel verändert. Ich hatte ja zuerst noch eine OP, in der ich Implantate bekommen habe. Also kurz zum Hintergrund, ich bin BRCA1 mutiert. Das ist die Mutation für familiären Brust- und Eierstockkrebs. Und da ist es empfohlen, dass eben beide Brüste amputiert werden in dem Sinne, also dass das Brustgewebe entfernt wird und zum Beispiel mit Silikon aufgepolstert wird wieder. Diese OP hatte ich auch zuerst, allerdings hatte ich dann Wundheilungsstörungen und die Implantate wurden praktisch abgestoßen von meinem Körper und daraufhin wurde ich dann komplett ablatiert beidseitig. Und das war natürlich erstmal auch nochmal ein ziemlicher Schock, wenn man sich dann so das erste Mal komplett ohne Brüste sieht. Ja, das muss man erstmal verdauen. Allerdings standen für meinen Mann und für mich immer von Anfang an fest, dass meine Gesundheit Vorrang hat und optische Belange in den Hintergrund gehen. Und das ist für mich auch mittlerweile gar kein Problem. Also ich fühle mich trotzdem wohl in meinem Körper. Klar gibt's mal jetzt wie im Sommer mal Oberteile, die vielleicht nicht so sitzen mit einem flachen Oberkörper. Aber im Endeffekt stand für mich von Anfang an fest, die Gesundheit geht vor und nicht die Optik. Und ich wollte nicht auf Biegen und Brechen irgendwelche künstlichen Brüste haben, die mein Körper vielleicht sowieso nicht will. Und von daher bin ich da also wirklich safe, was das angeht.
Schön, das hast du schön gesagt. Wir Frauen sind ja immer sehr fokussiert auf das Aussehen und auf die äußere Hülle. Aber ich glaube, so eine Krebserkrankung zeigt einem auch ganz schnell, dass es Dinge im Leben gibt, die wesentlich wichtiger sind.
Ja, auf jeden Fall. Da sagst du was.
Hast du während deiner Erkrankung Maßnahmen ergriffen, um zu dir selbst zurückzukommen oder beziehungsweise irgendwelche Praktiken entwickelt, die dich zu dir holen, den Fokus auf dich selbst legen? Weil ich kann mir vorstellen, dass man ja sicherlich mit so einem Neugeborenen sowieso sehr abgelenkt ist.
Genau, und deswegen habe ich das auch nicht getan, also zu mir selbst gefunden, also zuerst zumindest, weil ich völlig die Scheuklappen auf hatte und noch in diesem Modus war, ich muss alles abarbeiten, also auch was meine Therapien angeht, was meine geplanten Operationen angeht, dann das Baby zu Hause, die schlaflosen Nächte. Also das war, ich war da sehr, sehr lange einfach in dem Modus, ich muss das alles abarbeiten, ja. Und zu mir selbst gefunden habe ich dann wirklich erst so um die 2 Jahre nach Erstdiagnose, wo es dann ein bisschen ruhiger geworden ist, wo ich zwar meine Nachsorgetermine hatte, aber keine laufende Therapie im klassischen Sinne. Und da habe ich erst angefangen, auch mit Hilfe eines Therapeuten herauszufinden, was ist für mich im Leben wichtig, was erdet mich, was tut meiner Seele gut. Und das ist definitiv nicht dieser Leistungsdruck, den ich mir auch vorher selber gemacht habe und dieser angestrebte Perfektionismus, sondern auch wirklich einfach mal zu sagen, ich lasse mal 5 gerade sein und tu Dinge, die mir gut tun. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich als Kind und Jugendliche immer sehr gerne und sehr viel gemalt habe. Und das habe ich dann wieder angefangen. Und ich habe jetzt, mittlerweile hat mir mein Mann sogar ein Zimmer für mich eingerichtet, mein Malzimmer, wo ich meine ganzen Stifte, mein ganzes Malzeug habe und wo ich mich einfach mal zurückziehen kann und mich total verlieren kann in dieser kreativen Welt, sage ich mal. Und das tut mir einfach gut. Das ist eigentlich das, also vor allen Dingen das, ja, was mich erdet. Also so Sachen wie Meditation, Yoga oder sowas, das ist nicht so mein Ding. Aber mich in so einer kreativen Welt zu verlieren und meine Gedanken schweifen zu lassen, das ist halt meins. Und ich glaube, dass mir das einfach gut tut. Ich arbeite aber immer noch an mir, muss ich sagen, um den Perfektionismus noch weiter wegzudrängen. Also ich bin da schon recht streng mit mir selbst, was zum Beispiel auch den Haushalt angeht. Da habe ich aber mit meinem Mann einen guten Partner an der Seite, der dann auch mal sagt, hier jetzt mach mal uns erstmal einen Kaffee und dann geht's weiter. Ne?
Das klingt gut. Wie ging das weiter, nachdem du also deine Brust-OP hattest und so weiter? Bist du zwischenzeitlich wieder arbeiten gegangen oder bist du die ganze Zeit zu Hause?
Ich war die ganze Zeit zu Hause, also also krankgeschrieben, / in Elternzeit, wie auch immer. Aber meine Therapie ging ja auch 2 Jahre. Also ich hatte dann zwischendurch auch während der Chemotherapie dann immer mal gesundheitliche Probleme, dass ich ins Krankenhaus musste, dass sich die Therapie verzögert hat. Nach der OP hatte ich ja sowieso die Wundheilungsstörungen. Dann wurde während der OP festgestellt, dass noch aktive Krebszellen vorhanden sind und auch Lymphknoten noch befallen sind. Daraufhin habe ich dann nochmal eine zweite Chemotherapie gemacht. Und dann stand ja noch die Bestrahlung im Raum, die auch noch gemacht werden musste, die ich dann am Ende, also ganz am Ende der Therapie gemacht habe, um erstmal auch das ganze Gewebe abheilen zu lassen und nicht gleich mit den Reizen der Bestrahlung zu konfrontieren. Ja, und dann waren es über 2 Jahre, wo ich dann wirklich danach gesagt habe, okay, jetzt bin ich fertig. Ja, und mein Mann und ich, wir haben eben auch beschlossen, dass ich auf jeden Fall erstmal noch weiterhin zu Hause bleibe, um für den Kleinen auch da zu sein, weil ich ja auch sehr viel Zeit verpasst habe mit ihm und um einfach auch noch ein bisschen den Körper zu stärken. Und ich hatte ja auch noch viele Nebenwirkungen und Beschwerden von den Therapien und Operationen. Und war dann irgendwann so weit, dass ich ja tatsächlich wieder arbeiten gehen wollte. Das ist fast genau ein Jahr her. Am 1.9. hätte also 1.9. letztes Jahr hätte mein erster Arbeitstag sein sollen. Und einen Tag davor bin ich ins Krankenhaus gekommen, weil ich sehr starke Symptome hatte. Und dort wurde dann auch festgestellt, dass ich eine Metastasierung ins Hirn habe. Also speziell ins Hirnwasser und der Hirnhäute. Meningiosis carcinomatosa nennt sich das. Ja, und da war das ganze Thema Arbeiten natürlich auch wieder vom Tisch und meine Behandlung, ja, ging wieder von vorne los.
Wahnsinn. Warst du zwischenzeitlich auch mal zur Reha? Also konntest du zwischendurch mal ein bisschen Atem holen?
Also zur Reha war ich zwischendurch nicht. Ich wollte halt immer mit meinem Baby zusammen zur Reha fahren. Das war mir immer wichtig, weil wir eben schon so viel Zeit verpasst haben, um einfach auch wieder die Bindung zu stärken. Und das war durch Corona leider nicht möglich. Dadurch konnte ich keine Reha machen und alleine wollte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht fahren. Ja, und genau, im letzten Jahr diese Meningiosis, das ist eine komplizierte Sache und es gibt da keine einheitlichen Standards, wie die Behandlung ist. So habe ich das jedenfalls im Austausch mit anderen Patienten mittlerweile auch mitbekommen. Es ist halt eine recht bösartige Geschichte, die auch oftmals tödlich endet. Von daher, ja, war erstmal die Frage, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Und ich habe zum Glück einen sehr guten Neuroonkologen gehabt. Ich habe zu ihm gesagt, egal, was wir für eine Therapie machen, ich mache alles mit. Und wenn sie mir die Arme wegnehmen oder ein Bein amputieren müssen, mir ist das alles egal. Ich komme damit klar. Hauptsache, ich überlebe. Das war mir einfach wichtig. Ich habe auch gesagt, ich komme mit neurologischen Ausfällen klar. Dann bin ich halt ein Pflegefall. Aber ich darf meine Familie nicht verlassen. Es geht halt einfach nicht. Und ja, und daraufhin hatte ich dann eine Therapie mit einem speziellen Medikament, was direkt ins Hirnwasser gespritzt wird, mehrmals über mehrere Wochen. Und parallel dazu auch eine Ganzhirnbestrahlung und Bestrahlung der Wirbelsäule. Ich glaube, 28 Stück hatte ich. Das wird ja dann immer täglich gemacht. Und das ist jetzt ein Jahr her. Und ich hatte Anfang des Monats erst wieder eine CT- und MRT-Untersuchung des Hirns und der Wirbelsäule. Und ja, ich bin zurzeit tatsächlich krebsfrei. Also es hat, glaube ich, keiner damit gerechnet, weder meine Ärzte noch ich selbst. Aber ich bin noch da und es hat alles funktioniert.
Oh Gott sei Dank. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Albtraum, was du da erzählst. Hat das wehgetan, diese Behandlung?
Ja, also das kann man nicht beschönigen, wenn mehrmals die Woche Spritzen in die Wirbelsäule gespritzt werden. Also das tut schon weh, das ist eben eine Lumbalpunktion. Ja, jeder, der davon schon mal gehört hat oder das hatte oder das gesehen hat, der kann sich vorstellen, dass das nicht so angenehm ist. Ja, mit Schmerz komme ich ganz gut klar. Ich versuche mich dann einfach immer zu konzentrieren, tatsächlich auf den Schmerz zu konzentrieren. Und mein Arzt hat mir immer gesagt, wenn er auch reinsticht, ich habe dann immer tief Luft geholt und mich auch an ein Kissen festgekrallt. Und das hat mir sehr geholfen, den Schmerz dann auch zu ertragen. Ja, das hat eigentlich... Damit bin ich gut zurechtgekommen. Die Bestrahlung, das war natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer, weil man da einfach für eine Dreiviertelstunde ungefähr an einen Tisch oder eine Liege geschnallt ist und sich wirklich keinen Millimeter bewegen kann und währenddessen dann bestrahlt wird. Also das ist schon sehr unangenehm. Man darf auch auf keinen Fall klaustrophobisch sein. Und auch im Nachhinein die Nebenwirkungen, die Beschwerden, die ich hatte, waren halt auch ja für mich relativ einschränkend im Alltag. Aber ich bin immer noch ganz gut weggekommen. Also mein Arzt hat auch gesagt, er rechnet eher mit großen neurologischen Ausfällen. Die sind mir zum Glück erspart geblieben.
Wie gehst du denn damit um, mit dieser potenziell tödlichen Diagnose? Also ich meine, okay, du bist jetzt gerade krebsfrei, aber als du die Diagnose erhalten hast, wie geht man mit sowas um?
Tja, wie geht man? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss jeder für sich auch so seinen Weg finden, damit umzugehen. Manche holen sich psychologische Hilfe, andere vergraben sich, wieder andere finden Halt in der Familie. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich persönlich, ja, habe einfach versucht, konzentriert, fokussiert zu bleiben, nur den Fokus auf den Behandlungsplan zu legen. Aber die ersten Tage nach der Diagnose waren schon sehr heftig. Also ich hatte das erste Mal in der ganzen Zeit richtige Todesangst. Also ich habe auch 3 Tage lang wirklich gezittert und konnte kaum klar denken, habe nur geweint. Und irgendwann bin ich dann aber an so einem Punkt, wo ich mir selber innerlich eine Ohrfeige gebe und sage, Mädel, jetzt reiß dich mal zusammen und komm mal wieder klar mit deinen Gefühlen. Und dann blicke ich einfach wieder nach vorne. Also ich rappel mich selber eigentlich ganz gut auf, muss ich sagen. Und mir ist es halt immer wichtig, dann eben auch einen Behandlungsplan zu haben, an dem man sich festhalten kann. Und ja, aber es war schon wirklich schwer, weil ja kaum einer auch mit meinem Überleben gerechnet hat, sage ich mal so.
Konntest du denn mit deinem Mann gut darüber sprechen? Wie hat eure Partnerschaft das vertragen?
Also mein Mann ist aus beruflicher Sicht auch im onkologischen Bereich, sage ich mal. Von daher betrachtet der auch vieles relativ nüchtern. Und er hat natürlich ein hohes Fachwissen. Er weiß, was viele Dinge bedeuten, was sehr positiv sein kann, was aber auch manchmal negativ sein kann, weil er eben auch oft weiß, wie, ja, was es bedeutet, gewisse Diagnosen zum Beispiel zu haben oder Probleme, gesundheitliche Probleme zu haben. Und wir reden oder wir haben da auch sehr offen und sachlich darüber geredet, also über die Dinge, die passieren können oder die nicht passieren können. Aber gleichzeitig hat er mir doch immer auch einen Halt gegeben, indem er zum Beispiel mich jeden Tag besucht hat und wir sind jeden Tag Kaffee trinken gegangen. Also ich habe immer versucht, mich aufzuraffen, egal wie es mir geht, dass ich trotzdem ein paar Minuten rausgehe, aus dem Zimmer rausgehe, die kleinsten Sonnenstrahlen genieße, dass man einfach versucht, auch Kraft aus den kleinen Dingen im Leben zu nehmen. Und ja, aber natürlich hatte mein Mann auch Ängste, hatte auch Todesängste, die hat er jetzt immer noch. Und es ist natürlich für die Partner und für Angehörige, glaube ich, sowieso immer noch mal schwieriger, damit umzugehen, als man selber vielleicht, weil die Partner auch oftmals einfach hilflos sind und nicht wirklich unterstützen können. Ja, aber man muss da einfach viel drüber reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man über seine Gefühle dann auch spricht, über seine Ängste. Ja, auch wenn es unangenehm ist.
Ja, ganz wichtig. Wie habt ihr das denn finanziell verkraftet?
Also mein Mann geht natürlich arbeiten, einmal dadurch. Und ich habe, als ich damals die Schule verlassen und eine Ausbildung angefangen habe, glücklicherweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, die ja jahrelang lief und nie genutzt wurde und die jetzt zum Einsatz gekommen ist.
Das heißt, an der Stelle hast du Glück gehabt, dass ihr zumindest das hattet, ne, als Sicherheitsnetz.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Unterstützung. Also natürlich, wenn das Krankengeld ausläuft, hat man die Möglichkeit, Erwerbsminderungsrente zu beantragen, insbesondere wenn die Therapie eben noch nicht abgeschlossen ist. Das, was man dann dort an Rente bekommt, das kann jeder auf seinem Rentenbescheid entnehmen. Das ist eben auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was man vorher erwirtschaftet hat oder verdient hat. Aber diese zusätzliche private Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist natürlich Glück im Unglück.
Hast du denn in deinem Leben Dinge verändert? Machst du Dinge anders als vor der Erkrankung, abgesehen davon, dass du jetzt Mutter bist?
Also eigentlich hat sich alles verändert. Meine ganze Einstellung zum Leben und das, was im Leben wichtig ist, hat sich verändert, also komplett, total. Ich war halt vor einem halben Jahr noch in der Situation, dass ich eine künstliche Ernährung bekommen habe, dass ich fix und alle war, körperlich, nach dem Aufstehen morgens, nur nach dem Anziehen, das war schon zu viel. Und ich habe mich langsam wieder Stück für Stück rausgekämpft in den Alltag und bin jetzt aktuell über alles glücklich. Jede Kleinigkeit, die ich so am Tag schaffe, sei es nur Haushalt oder sei es eine Runde spazieren gehen oder auch meine Malerei, das sind alles so Sachen, die mich wirklich motivieren, weil es einfach mal sehr, sehr schlecht aussah. Und einfache Sachen wie auch was kochen, eine lange Zeit lang für mich viel zu anstrengend waren. Und ja, und ich bin ein komplett 180 Grad veränderter Mensch.
Wahnsinn. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 35.
Was hast du denn noch für Pläne in deinem Leben? Gibt es irgendwelche Dinge, die du jetzt unbedingt noch machen möchtest, die vorher vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt haben?
Ehrlich gesagt nicht. Ich habe, als ich noch gesund war und mein altes Leben hatte, dachte ich immer, dass man dann so wird, wenn man so eine Diagnose bekommt, dass man sagt, oh, ich will nochmal eine Weltreise machen und ich will das sehen und dieses sehen und das erleben. Aber das ist gar nicht so. Ich bin glücklich und froh über jeden Tag, den ich zu Hause bei meiner Familie verbringen kann, wo ich meine Familie sehe. Und ich bin auch glücklich über jeden Spaziergang, den ich machen kann. Also ich bin wieder in meine, von der Großstadt in meine alte Heimat gezogen, hier in ländlicher Region. Und ja, und ich bin eigentlich jeden Tag an der frischen Luft draußen und das, ich merke einfach, dass mir das gut tut, dass die Ruhe mir gut tut. Und ich will eigentlich gar nichts groß Aufregendes machen, ehrlich gesagt, wie solche großen Reisen oder ne. Also ich bin, wie gesagt, also ich bin froh, wenn ich bei meiner Familie sein kann, wenn ich Erinnerungen schaffen kann. Viele Fotos, Fotoalben, sowas, das mache ich schon. Oder Briefe schreiben. Ich habe Briefe geschrieben an meinen Sohn, die er vielleicht irgendwann mal lesen kann, wenn ich nicht mehr da bin. Solche Sachen. Ja, das ist mir wichtig.
Das ist total schön. Das ist wie die Rückkehr zum Ursprung. So den Fokus auf den Augenblick lenken. Das, ich glaube, das geht vielen so im Laufe des hektischen Alltags verloren. Und das ist schön, wenn du jetzt wieder da angekommen bist, wo man ja auch irgendwie mal gestartet hat.
Ja, absolut. Absolut. Also es ist wirklich unglaublich, wie sich Dinge verändern können.
Was hast du denn für Prognosen von den Ärzten gekriegt? Also mit so einer Erkrankung besteht das Risiko, dass du wieder Metastasen kriegst oder denkst du, dass es jetzt erstmal alles gut ist?
Tja, wenn man danach geht, was irgendwelche Statistiken sagen, dann ist es schon so, dass man sagt, eine Meningiosis ist nicht heilbar, das kommt immer wieder. Und mein Arzt, mein Neuroonkologe sagt das auch, dass das schon immer wieder kommt. Deswegen habe ich auch alle 3 Monate eine engmaschige Kontrolle in Form von MRT und CT und oder Hirnwasseruntersuchung. Bis jetzt, toi toi toi, ist es nicht wiedergekommen und ich bin jetzt über das magische Jahr hinaus. Und ich für mich gehe einfach mal davon aus, dass das jetzt auch so bleibt. Ich bin natürlich weiterhin in Therapie. Also ich bekomme eine Erhaltungstherapie, so nennt sich das. Das ist wie so eine Art Langzeitchemo, die man halt jetzt einfach nimmt, wahrscheinlich für immer. Und ja, ich fühle mich ganz gut damit. Und bis jetzt habe ich sowieso entgegen der Prognose vieles geschafft und blicke da einfach positiv in die Zukunft.
Wahnsinn, dass du das so kannst.
Ich habe ja auch viele, viele Krebspatienten kennengelernt. Es sind manchmal so Sachen, da, wo man davon ausgeht, dass der Krebs nicht so aggressiv ist und dann streut er eben doch innerhalb von weniger Wochen und es geht alles sehr, sehr schnell. Ja, ich habe auch schon viel erlebt und wie gesagt, viele andere Patienten kennengelernt und ich versuche mich da auch gar nicht so wuschig zu machen. Ich lebe im Hier und Jetzt. Und versuche für eventuell meine Zukunft Dinge zu erledigen, Dinge schon vorzubereiten, aber trotzdem ist es gefühlt noch weit weg.
Ja, schön. Was als Abschluss, was wäre denn deine Botschaft an die jungen Menschen da draußen?
Ja, an die jungen Menschen da draußen auf jeden Fall, also wenn ich noch mal jung wäre, nee, wenn ich so ins Berufsleben starten würde, dann würde ich auf jeden Fall jedem raten, ja, auf seine mentale Gesundheit zu achten. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, mal von gesunder Ernährung und regelmäßig Sport abgesehen. Es ist einfach wichtig, dass man vielleicht Dinge im Leben tut, die einen erfüllen, indem man sich verlieren kann, indem man selbst sein kann, indem man seine Gefühle freien Lauf lassen kann. Das kann auch Sport sein. Jemand, der sagt, beim Joggen, da kann ich so abschalten und ich fühle mich danach einfach so zufrieden mit mir selbst, das ist auch gut. Aber dass man vor allen Dingen mehr auf sich selbst hört und nicht so viel auf andere. Und vor allen Dingen auch, ja, dass man sich einfach nicht so einen Druck macht.
Das hast du sehr schön gesagt. Liebe Franka, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ja, Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch zu unserer nächsten Fotoveranstaltung wieder. Ich drücke dir die Daumen, dass du dein Mäuschen aufwachsen sehen kannst und dass es dir gut geht, dass du weiterhin so stark und positiv bleiben kannst.
Ja, und ich danke dir für die Einladung und dass ich meine Geschichte hier teilen durfte.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und Franka auch auf dich diese erdende Wirkung hatte. Für mich ist sie eine wahnsinnig beeindruckende Frau. Viele meiner Projektteilnehmerinnen sagen, dass die Natur Balsam für die Seele ist und der Fokus auf den kleinen Dingen liegt. Franka sagt selbst, sie kann sich in der Malerei verlieren. Ihre wunderschönen Werke kannst du dir gerne auf ihrer Instagram-Seite @frankiesart ansehen. Ich verlinke diese Seite in den Shownotes. Welche Dinge tust du nur für dich? Was erdet dich und spendet dir Kraft? Ich freue mich wie immer, wenn du deine Gedanken zur Folge mit mir auf Instagram @franziska_günther_fotografie teilen möchtest. Alle Infos zu meiner Arbeit, dem Podcast Lebe selbstvoll und meinem Fotoprojekt Schön und Stark findest du auf meiner Homepage oder auf schönundstark.de. Beide Links findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Lebe selbstvoll, deine Franziska.